SWR 2 Wissen.
You are peace. You are love. You are happiness.
Erleuchtung kann man am leichtesten beschreiben, wenn man sich vorstellt, dass man vollkommen entspannt ist, dass man das Gefühl hat, man badet ständig in so einer Seligkeitsbadewanne.
Was wir in den spirituellen Traditionen lesen können oder hören können, ist das, dass der Prozess der Erleuchtung ist. Und ich würde heute sagen, es ist das, wenn sich unser Bewusstsein in das Absolute öffnet, in Gott, also wenn wir darin wirklich verschwinden.
Wunderbar, wunderbar. Denn wenn ich still bin, in der Stille, verschwindet auch alles, selbst diese wunderbare, schöne Schöpfung mit dem Glück und dem Leid. Und nur eine formlose Glückseligkeit ist hier.
Erleuchtung, Konjunktur eines religiösen Begriffs. Eine Sendung von Rolf Kanzen.
Leben in Fülle, Leben in Erleuchtung. Drei volle Tage Liebe und Mitgefühl. Erleuchtungskongress live in Berlin mit 40 spirituellen Lehrern und Lehrerinnen.
Und mit etwa 250 Teilnehmenden. Seit geraumer Zeit findet der Kongress jährlich statt. Roland und Ludmilla organisieren ihn. Sie sind selbst spirituelle Lehrer, halten sich selbst für erleuchtet und sie kennen die Szene.
Die esoterische Szene und die spirituelle Szene sind sicherlich zum Teil getrennt wahrnehmbar. Es sind einige Bereiche, die sich überlappen, aber die esoterische Szene kümmert sich halt um Tarotkarten und Engel und Einhörner. Und die spirituelle Szene ist ernsthafter, möchte ich jetzt mal sagen, dabei, kümmert sich wirklich um Erwachen und Erleuchtung.
Mit evangelikalen Erweckungsbewegungen hat diese spirituelle Szene nichts gemein. Ein wenig mit christlicher Mystik, mehr mit dem, was in indischen Philosophien Advaita genannt wird. Advaita heißt wörtlich übersetzt Nicht-Zweiheit, ein nicht in Worte zu fassendes Erleben einer beglückenden Einheitserfahrung. Die in den letzten Jahren stark expandierende Szene sammelt sich um den Begriff Satsang. Ludmilla erläutert.
Satsang heißt ja Zusammensein in Wahrheit. Und die Ausrichtung ist natürlich auf dieses Eine, auf dieses Erwachen zu dem wahren Selbst. Das ist immer Satsang. Und dennoch sehen die Satsangs bei den verschiedenen Lehrern ganz unterschiedlich aus.
Während des Berliner Erleuchtungskongresses tritt auch der spirituelle Meister Madhuka auf. So nennt sich einer der Stars der Szene. Er lehrt,
dass wir in Wirklichkeit eigentlich der Seinsgrund sind und nicht die Person, die wir glauben zu sein. Mit ihrer Geschichte, mit ihrer Freude natürlich, aber auch mit oftmals mit viel Leid, sondern etwas sind, was, ja, man könnte sagen, Glückseligkeit ist.
You are peace, you are love, you are happiness.
Madhuka, hier singt er auch, will die Menschen bereit machen für die, wie er sagt, Gnade der Erleuchtung. Bevor der spirituelle Meister den Raum betritt, erläutert Sori, eine der Assistentinnen von Madhuka, das Prozedere seines Auftritts. Zuerst eine längere Stillephase, dann werde Madhuka das Om intonieren, dann könnten Fragen gestellt werden. Abschließend tanzen.
Madhuka ist Advaita-Meister, er ist Philosoph, er ist Vermittler von Klarheit und Lebensfreude. Und er ist vor allem der Schüler von Pavaji, den seht ihr hier auf diesem Bild.
Die Autorisierung durch eine Reihe von Meistern wiederholt sich bei vielen Erleuchteten. Madhuka, erklärt Sori, sei Schüler des indischen Lehrers Pavaji, alias Punya, der wiederum Schüler von Ramana Maharshi, einem Heiligen, gewesen sei. Madhuka, 1957 in Stuttgart geboren, studierte Philosophie und Ökonomie, arbeitete als Journalist und Yogalehrer, habe dann, so Sori, eine Nahtoderfahrung gehabt im Himalaya und ein spontanes Kundalini-Erwachen. Er sei dann Schüler eines berühmten Zen-Meisters gewesen, bevor dann seine Suche bei seinem Meister Papaji in einer endgültigen, glückseligen Erleuchtung ein Ende gefunden habe. Die von seiner Assistentin und in Madukas Büchern präsentierte Biografie folgt damit einem Muster, das sich bei vielen spirituellen Lehrern wiederholt.
Oftmals ist sie von bestimmten Formeln geprägt. Diese Erzählung, dieses Narrativ der eigenen Erleuchtung, das bestimmte Elemente aufnimmt, wie sie sich etwa schon in den Legenden, die an der Figur des historischen Buddha haften, finden. Oder an anderen Figuren haften, die legendarischen Charakters sind, die zur Stilisierung dieser Heiligen oder, könnte ich sagen, Erleuchteten dienen.
Almut Barbara Renger ist Professorin für Religionswissenschaften an der FU Berlin und gab ein Buch heraus mit dem Titel
Erleuchtung – Kultur- und Religionsgeschichte eines Begriffs.
Sie weist darauf hin, dass Erleuchtung nur aus ihren jeweiligen Kontexten heraus zu verstehen sei, also nicht mittels abstrakter Definitionen. Auffällig sei an den Biografien sogenannter Erleuchteter, dass sie auf bestimmte Erzählmuster zurückgriffen. In den Kulturwissenschaften werden sie Narrative genannt.
Und dazu gehört zum Beispiel, dass in frühester Kindheit dem Kind etwas widerfahren ist, was sich deuten lässt als eine Disposition hin zu besonderer religiöser Erfahrung. Dass es eine Episode längerer Krankheit gab oder in der Jugend einen schweren Unfall. Und dass es dann daraufhin zu einer Krise gekommen sei, an die sich eine Wende hin zum Positiveren geschlossen habe, bis es dann am Ende irgendwann gleichsam Peng gemacht hat und ein Erwachen oder sogar eben ein Erlebnis stattgefunden hat, das als Erleuchtung gewertet wird.
Auf ein ähnliches Narrativ beziehen sich auch Madhuka und andere spirituelle Lehrer. Zunächst gewisse Ahnungen in der Kindheit, dann Sinnsuche in jungen Jahren, Begegnung mit dem Tod, etwa in Nahtoderlebnissen, kurzes Erwachen. Es folgen Verzweiflungseinbrüche, oft genannt die dunkle Nacht der Seele. Schließlich Verstetigung der Erleuchtung, eigene Lehrtätigkeit.
Vielleicht habt ihr euch gefragt, was machen die hier für einen Wirbel? Das machen die Leute, wir, ich auch, eben genau deswegen, weil dieses Geschenk ist einfach so kostbar. Wundert euch nicht, wenn Madhuka reinkommt und sich der eine oder die andere vor ihm verbeugt.
Seine Schülerinnen hatten sich so tief verbeugt, dass sie auf dem Boden lagen, vor dem charmant lächelnden und mit vor der Brust zusammengelegten Händen, sanft nickenden, ganz in weiß gekleideten Madhuka.
Die Menschen verbeugen sich in Wirklichkeit nicht vor mir, schon gar nicht vor mir als Person, sondern vor ihrem Selbst, vor sich selbst. In dem Moment ist so etwas wie auch ein Mut da loszulassen, ne? Und Respekt auszudrücken. Es geht um den Respekt der Menschen vor dem Absoluten. Es geht nicht um mich als Person.
Was hindert uns Menschen daran, in die göttliche Seligkeit einzutauchen?
Unsere Obsession, permanent Gedanken nachzulaufen und uns unseren Emotionen auszuliefern.
Die Anhaftungen, die Identifikationen mit dem empirischen Ich, das Festhalten an Gefühlen, Ängsten, Hoffnungen, vor allem auch die Verabsolutierung des kritischen Denkens, des Verstandes, verbaue uns den Weg in die Glückseligkeit.
Der Geist hat keinen Zugang zu dieser absoluten Wahrheit. Ja, und dennoch nützen wir natürlich auch unseren Intellekt, um uns auszurichten, um das zu begreifen. Es ist jedem möglich, auch einem ganz einfachen Menschen, diese Erkenntnis zu sein und zu leben.
Und Madhuka sorgt dafür, dass die zu ihm kommenden Menschen bereit sind für die Erleuchtung. Wie?
Indem sie nicht annehmen, dass sie irgendwo hinkommen müssen, sondern ergründen, was bereits hier ist, was in ihrem Leben immer schon da war, jenseits von den Erscheinungen.
Die Erleuchtung selbst kann nicht gezielt herbeigeführt werden. Sie ist letztlich Gnade, also ein Geschenk, auf dessen Empfang sich der Suchende vorbereiten kann.
Für mich ist ein wichtiges Mittel in meinen Veranstaltungen die Yoga der Stille heißen. Die Stille, also ich sitze dann mit den Menschen, gehe mit denen in eine tiefe Stille.
Die unterbrochen ist durch Instruktionen wie Bauchatmung oder Präsenz oder alles ist da und dergleichen, bevor Madhuka Om intoniert.
Ich bin dann eher ein Vertreter des reinen Advaita aus meiner Tradition schon heraus, meines Meisters, seines Meisters etc.
Ein sehr bekannter Erleuchteter ist Eckhart Tolle. Seine Bücher sind internationale Bestseller. Tolle erlebte, so seine Selbstauskunft, spontan die eigene spirituelle Transformation und ist seitdem weltweit unterwegs, anderen Menschen eben dabei behilflich zu sein. Bereits die bloße Lektüre seiner Bücher erleuchtete zum Beispiel den spirituellen Lehrer Anzi. Er ist heute einer von etwa 200 Lehrern und Lehrerinnen im deutschsprachigen Raum, die sich für erleuchtet halten. Meistens sind es Männer und schnell werden es mehr. Pro Lehrer gibt es dann zwischen 50 und 100, manchmal deutlich mehr, Schüler und Schülerinnen. Mehr als zwei Drittel davon sind weiblich. Die meisten zwischen 35 und 50 Jahre alt. So eigene Recherchen und Auskünfte des Szenekenners Roland Heine.
Man könnte das als spirituelles Marketing bezeichnen. Marketing durchzieht unser aller Leben. Wenn man eine bestimmte Leistung kaufen will oder anbieten will, man muss sich da halt an bestimmte Regeln auch halten.
Roland Heine meint Angebot und Nachfrage.
Zweistündige Satsangs, Wochenendworkshops, mehrstufige Lehrgänge in Klöstern, längere Retreats in den Alpen, auf Sylt, in Indien und Sri Lanka.
Für den kleinen Geldbeutel gibt es diverse Online-Erleuchtungskongresse. An ihnen nehmen nach Angaben der Veranstalter bis zu 10.000 Menschen teil. Das Veranstaltungsduo MindHerd berichtet von 30.000 Euro Nettoerlös. Im Internet gibt es, quasi als Appetizer, Gratis-Interviews mit den spirituellen Meistern, unter anderem in JetztTV.
Man könnte die Rolle des spirituellen Lehrers in der westlichen Welt als spirituellen Dienstleister bezeichnen.
Und der braucht Geld zum Leben und verdient es, anders als die steuerprivilegierte kirchenchristliche Konkurrenz, auf dem freien Markt der Sinn- und Erleuchtungssuchenden.
Ich würde eher davon ausgehen, dass es sinnvoll ist, von Akteuren zu sprechen, die sich als erleuchtet bezeichnen oder als erleuchtet bezeichnet werden.
Almut Barbara Renger ist als Religionswissenschaftlerin berufsbedingt skeptisch. Der Begriff Erleuchtung stammt eigentlich aus dem westlich-abendländischen Kulturkreis. Bei Platon steht Erleuchtung zunächst in erkenntnistheoretischen Kontexten und meint so etwas wie ein Geistesblitz, ein plötzliches Licht der Vernunft.
Unterwegs aber, als Saulus sich bereits Damaskus näherte, geschah es, dass ihn plötzlich ein Licht vom Himmel umstrahlte. Er stürzte zu Boden und hörte, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saulus, Saulus.
Kurzum, es haut ihn um. Danach ist er ein paar Tage blind. Heute würden Erleuchtete vielleicht von Nahtoderlebnissen sprechen. Die Bibel erklärt so die plötzliche Konversion, wie aus dem Christenverfolger Saulus der Mitbegründer des Christentums Paulus wurde und autorisiert ihn so. Die Namensänderung gehört, wie auch heute, zum Erleuchtungsnarrativ. Christliche Heilige schreiben sich ähnliche Erleuchtungserlebnisse zu, etwa Franz von Assisi, Hildegard von Bingen oder Theresia von Avila. Sie betonen, das Glück des Erlebten überschreite alles Sagbare, was sie nicht davon abhält, wortreich davon zu berichten.
Gott prägt sich selbst dem Innersten der Seele so tief ein, dass wenn sie hernach wieder zu sich selbst kommt, sie in keiner Weise Zweifel hegen mag.
In quasi säkularisierter Variante erleben Philosophen ihre Erleuchtung.
Ich sah rings um mich eine andere Welt und ward ein anderer Mensch.
So knüpft der Philosoph Rousseau an das Muster Erleuchtung an, um die Bedeutung seiner Einsicht hervorzuheben, dass Wissenschaft und Vernunft den Menschen nicht gut und glücklich machen. Die Konstruktion von Erleuchtung bezieht sich auch hier auf ein Erzählmuster, ist Teil eines Narrativs.
Erfahrungen werden generiert aus den soziokulturellen Kontexten heraus, in denen die Akteure stehen, in denen sie sich bewegen.
Während im Kirchenchristentum Erleuchtung an Bedeutung verliert, erfährt sie im Zuge des Orientalismus im 19. und 20. Jahrhundert eine Aufwertung, die bis in die New Age-Bewegung der 1980er Jahre anhält.
In diesem New Age ist die Tendenz zu beobachten, dass institutionalisierter, herkömmlicher Autorität gegenüber eher eine Distanz eingenommen wird, zugunsten von neuen Figuren, Repräsentanten von einer erhofften ganz anderen Autorität, sondern es wurden andere Vorbilder gesucht. Und diese Vorbilder stammten zum Teil zumindest aus Asien.
Und dorthin pilgerten auch die spirituell Suchenden und trafen in Pune auf Bhagwan, Papaji, Balsika und andere, denen Erleuchtung zugeschrieben wird. Die in Indien frisch erleuchteten Westler kamen nun zurück und lehren ihrerseits Advaita. Einige reisen dann auch mit ihren besser betuchten, erleuchtungswilligen Schülern nach Indien, um dort in 4-Sterne-Hotels Retreats zu veranstalten.
Um diesen weit verbreiteten Irrtum, dass der Begriff der Erleuchtung in den Westen gekommen sei, vorzubeugen, ist zu sagen, er stammt gewissermaßen aus dem sogenannten Westen.
Resümiert Almut Barbara Renger.
Und dieser Begriff, der hat sich durch christliche Missionierung, Kolonialisierung, Globalisierung, Nachübertragung auf asiatische Kontexte durchgesetzt. Eine Herkunft ist aber der europäische Raum.
Etwas zugespitzt, die New Age-Spirituellen und Advaita-Anhänger reisten mit ihrer westlichen Erleuchtungserwartung nach Indien, ließen sich quasi indisch aufladen und kamen zurück in den Westen und glauben nun, sie partizipierten an der Weisheit des Orients oder an der dort beheimateten ewigen Wahrheit, am Göttlichen.
Ich denke, dass in mir die westlichen Einflüsse viel zu stark sind, als dass ich mich als einen Vertreter des Advaita verstehen könnte.
Die vermeintlich indischen Wurzeln lassen einige Akteure aus der Satsang-Szene weit hinter sich. Der Diplom-Psychologe, Diplom-Volkswirt und Psychotherapeut Christian Meyer orientiert sich in seinen Bemühungen um das Erwachen seiner Klienten eher an der neueren Psychotherapie des Westens.
Ziel seiner Arbeit ist die Verbindung des Aufwachens mit der Psychotherapie.
So die Klappentexte seiner Bücher. Zwischen Erwachen und Erleuchtung unterscheiden Christian Meyer und die meisten Lehrer nicht.
Die Empirie besagt ganz klar, in meinen Retreats und Seminaren wachen jedes Mal einer, zwei oder auch mal 10 oder 20 Menschen auf. Das heißt, Erleuchtung findet jede Woche statt.
So trifft man in Christian Meyers Seminaren in Berlin auch auf entspannt dauerlächelnde Menschen, die sich bei ihm bedanken. Sie scheinen bei ihm gefunden zu haben, was sie suchten. Bei Meyer geht es eher schlicht und unprätentiös zu. Yoga-Übungen hält Christian Meyer für sinnvoll, Stille mit tiefer Bauchatmung auch, längere Meditation eher nicht.
Bei den Leuten, die meditieren und so weiter, hört man alle 10 Jahre vielleicht mal, dass irgendwo jemand eine tiefere Erfahrung gemacht hat. Aber von Aufwachen und Erleuchtung, es ist so, dass in den letzten Jahren mehr und mehr aus anderen Richtungen, weil sie von mir hören, Menschen zu mir herkommen, die 10 Jahre meditiert haben und anderes und dann plötzlich entdecken, wie einfach es ist, in diese Tiefe und Unendlichkeit zu fallen und Erfahrungen zu machen, die sie in ihrer ganzen Praxis von Meditation nicht haben machen können.
Der oder die Meditierende, so Christian Meyer, wird zum Beobachter der Gefühle. Es geht also letztlich um Kontrolle. Diese entspricht zwar den Anforderungen der modernen Gesellschaft, führt aber auch zum Verlust der Lebendigkeit und steht im Gegensatz zum erleuchtungsdienlichen Loslassen des Ichs, seiner Identifikationen und Selbstbilder. Gegenüber der Tradition des Advaita, also der altindischen Einheitslehre, geht er auf Distanz.
Im Advaita gibt es eine Tendenz, die so sagt, dass man nämlich sich nicht mehr berühren ließe von dem Leid anderer, vom Krieg und dem Hunger und der Welt als solcher und dem, was geschieht und was die Menschen anstellen in dieser Welt, sich nicht mehr berühren oder es nicht mehr an sich herankommen ließe. Das würde mir überhaupt nicht gefallen.
Der von ihm lancierte Weg ist, wie etwa auch in der christlichen Mystik, der des gezielten Kontrollverlustes, des Lassens und der Hingabe.
Ich will nicht mehr, dass alles nach meinem Wollen, dass es nach meiner Nase geht, sondern ich bin bereit, mich einzulassen auf das Leben, auf den Augenblick und bin bereit, den Augenblick so zu akzeptieren, wie er ist.
Wer bist du, wenn du jetzt deine Geschichte vollständig loslässt?
Mit Fragen dieser Art soll das Loslassen erfahren werden. Ziel ist das innere Stillwerden. Mit ähnlichen Übungen wurde Christian Meyer erleuchtet in einem Seminar seines Lehrers Eli Jackson Bear. Ausgangspunkt war eine Art Trance-Übung, in der sich der Suchende tief in ein Gefühl fallen lassen solle. Christian Meyer gelang es.
Man kann nicht sagen, was da gefallen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich da gefallen bin. Und es ist keine visuelle Angelegenheit, sondern eine Erfahrung des inneren Sinkens. Nicht körperlich, mit dem Körper hat das nichts zu tun. Der Körper tritt mehr und mehr in den Hintergrund. Und dann habe ich gemerkt, wie der Atem sich verändert hat. Und irgendwann wurde das Fallen langsamer und langsamer und wurde dann langsam, kam zum Stillstand und wurde zu einer Art Schweben. Und in dem Augenblick war es komplett still, der Verstand war vollkommen still, eine unendliche Stille und ein unendlicher Frieden, Grenzenlosigkeit, der Beginn eines neuen Daseins. Und das ist seitdem geblieben. Die Stille geht manchmal in den Hintergrund, wenn wichtige Dinge zu tun sind, dann geht sie in den Hintergrund und dann kommt sie wieder in den Vordergrund.
Hier ist es wieder, das beglückende Unsagbare, über das die Erleuchteten so beredt Auskunft geben und was die Sehnsüchte spirituell Suchender beflügelt. Frieden, Stille, Glück, Liebe, Grenzenlosigkeit, Zerfließen des Ichs, alles, nichts, Einheit, Harmonie. Wer will, nennt es Gott oder das Göttliche.
Das Leben im Erleuchtungsgeist ist Leben im göttlichen, kosmischen Bewusstsein. Ist ein Leben ohne Leiden. Ein Leben im Einssein. In und mit allem, was ist. Ohne dass da etwas ist.
So wird die spirituelle Lehrerin Rania auf ihrer Internetseite vorgestellt. Rania reist ohne festen Wohnsitz durch die Lande und gibt Satsangs, etwa in der Yogaschule von Salzkotten. Gegen 25 Euro Energieausgleich, so heißt szeneüblich der Eintritt, macht sie so etwas wie göttliche Energieübertragungen.
Ich selber benutze natürlich innerlich keine Namen, weil mein Verstand darin kollabiert ist. Er hat fristlos gekündigt und somit auch alle Definitionen und Benennungen von etwas.
Rania hat kein festes Erleuchtungsprogramm.
Ich durfte einen Einblick bekommen in einer Nahtoderfahrung, wo eben genau das, was wir als Seele bezeichnen, in einem unglaublichen Tempo aus dem Körper rausgeschossen ist, eben in dieses Licht.
Rania, bereits als Kind hellfühlig, erzählt über ihre Erleuchtung.
Und nach dieser Erfahrung gab es 4 Monate lang so eine ganz köstliche Glückseligkeit und einen Frieden, so wie er heute auch ist. Aber es ist dann erst nochmal wieder verschwunden. Und wenn man in der christlichen Mystik nachschaut, dann findet man da viele Hinweise, oder auch beim Buddhismus, bei Buddha, dass es so, bevor der Mensch sich wirklich in Gott auflöst, dass es da so eine dunkle Nacht der Seele gibt.
Als Kind Andeutung einer spirituellen Begabung, Nahtoderfahrung, Erwachen, dunkle Nacht der Seele, dann die endgültige Erleuchtung.
Das große Schweigen, nur die große Stille, das Unbeschreibliche, das Nicht-Aussprechbare, das, was sich jeder Schilderung entzieht, dieses Etwas, wird in verschiedensten Kulturen und Literaturen, in verschiedensten und sehr disparaten Zusammenhängen beschrieben.
Und gehört zu den Narrativen, denen die Auskünfte der Akteure entsprechen. Doch das Stereotype, das wiederkehrende Konstruktionsmuster der Biografien und Erleuchtungsereignisse, ist für sie kein ernstzunehmender Einwand und kein Grund zu zweifeln. Im Gegenteil, sie bestätigen die Authentizität des Erlebten. Alle Erleuchteten erleben Ähnliches. Und wenn doch einmal Zweifel aufkommen sollten, können auch diese als Bestätigung vereinnahmt werden. Die Argumentation funktioniert etwa so. Mit Zweifel, Angst und Kritik wehrt sich das Bewusstsein gegen den eigenen Bedeutungs- und Kontrollverlust. Es wehrt sich gegen die absolute Wahrheit, gegen die beglückende Stille. Es will festhalten an der unglücklich machenden Illusion, dass das empirische Ich das wahre Selbst sei und die empirische Wirklichkeit das wahre Sein. Das Unaussprechliche entzieht sich jeder Überprüfung. Kritik wird vereinnahmt. So immunisieren sich die Akteure gegen Einwände. Hinzu kommt die Sehnsucht nach Lebenssinn, nach der großen Stille, dem beglückenden Verschwinden des Ichs im Nichts und alles bleibt. Sigmund Freud verstand diese Sehnsucht übrigens als Regression, als eine Art beglückenden Rückfall in einen kindlichen Zustand, in der es noch keine Grenze gibt zwischen Ich und Außenwelt. Doch zu dieser Erklärung trieb Freud zweifellos der kritische Geist, der sich mit seiner Verschleierungstaktik gegen seine Erleuchtung wehrt.
Es war sehr aus dem Nichts heraus, dass es passiert ist. Aber es findet sich in allem, also in der christlichen Mystik, im Sufismus, im Buddhismus, im Hinduismus, im Advaita. Also ich kann die Quelle in allem mittlerweile entdecken und auch benennen. Und der Weg dahin geht durch ein inneres Sterben von den Schleiern, die sich vor unseren Geist gelegt haben.